meine lieben Schwestern, liebe Brüder. Ich freue mich, dass ich wieder hier mitten unter euch sein kann. Ich mache das sehr gerne. Solange der liebe Gott mir das zutraut, auch werde ich das auch weitermachen. Ich möchte in meiner heutigen Predigt mit euch einige Gedanken teilen, die zwei, nach meiner Meinung, der absurdesten Gleichnisse betreffen, die Jesus zugeschrieben werden. Ihr kennt sie alle beide. Es handelt sich zunächst um das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern oder Pfunden oder Talenten. Wir finden die Schilderung in zwei Evangelien, zum einen im Lukas-Evangelium, dort in Kapitel 19, zum anderen im Evangelium nach Matthäus und dort eingebettet in die sogenannten Endzeitreden Jesu. Es handelt sich um das Kapitel 25, das berühmte Kapitel Matthäus 25, und ich zitiere nach der revidierten Zürcher Übersetzung von 2007. Dazu möchte ich sagen, das ist wahrscheinlich oder nach meinem Geschmack oder wie ich auch lesen konnte, im Moment die oder eine der besten Bibelübersetzungen, die wir haben. Wie gesagt, die Neue Zürcher von 2007. Sie ist nach wie vor sehr urtextnah, aber auch in sehr gut verständlichem Deutsch geschrieben. Matthäus 25, Abvers 14. Es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er außer Landes ging und ihnen sein Vermögen anvertraute. Dem einen gab er 5 Talent, das war damals die größte Geldeinheit, die es gab, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seinen Fähigkeiten, dann reiste er außer Landes. Sogleich machte sich der auf, der die 5 Talent erhalten hatte, handelte damit und gewann 5 weitere hinzu. Ebenso gewann der 2 hatte, 2 dazu. Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg das Geld seines Herrn darin. Nach langer Zeit kommt der Herr jener Knechte zurück und rechnet mit ihnen ab. Der eine, der 5 Talent empfangen hatte, trat hervor und brachte 5 weitere Talent und sagte: Herr, 5 Talent hast du mir anvertraut, 5 habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Jetzt überspringe ich ein paar Verse. Mit dem zweiten Knecht ging es ganz genauso. Dann weiter, Vers 24, da kam auch der, der das eine Talent erhalten hatte und sagte: Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Da hast du das Deine. Da antwortete ihm sein Herr: Du böser und fauler Knecht, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und wo ich einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, dann hätte ich bei meiner Rückkehr das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talent hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden und er wird haben im Überfluss. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Den unnützen Knecht aber werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Interessant ist dazu noch, dass im Paralleltext im Lukasevangelium der Schluss der Schilderung noch viel brutaler ausfällt. Hier ist nämlich der Herr ein König, der zurückkehrt und befiehlt, dass die bösen Knechte, die er als seine Feinde bezeichnet, vor seinen Augen gnadenlos niedergemacht werden. Hier steht wortwörtlich niedergemacht. Was halten wir von einem solchen Gleichnis? Da wagt sich kaum jemand dran. Ich habe das mal versucht jetzt und bitte das mal mit mir zu durchdenken. Abgesehen für dieses Jesu untypische Vorgehen sehen wir daran, wie abhängig die biblischen Texte zum einen von der menschlichen Wahrnehmung ihrer Schreiber sind, welche letztlich die biblischen Aussagen mitprägen und auch ihre Vielfalt jenseits aller Wortgläubigkeit ausmachen. In der Tat ist die Bibel nicht vom Himmel gefallen, sondern von ganz unterschiedlichen Menschen, die inspiriert wurden, verfasst. Es ist natürlich vielen Auslegern aufgefallen, dass das Gleichnis in der erzählten Form nur schwerlich mit Jesu Grundsätzen vereinbar scheint. Es gab deshalb einflussreiche Glieder in der Urgemeinde, denen dann dieses Gleichnis zugeschrieben wurde. Die wollten wohl einigen vermögenden Glaubensgeschwistern klar machen, dass man sich in der Gemeinde nicht auf seinem Reichtum ausruhen sollte. Ich werde dieser Ansicht nicht folgen, sondern davon ausgehen, dass dieses Gleichnis tatsächlich von Jesus stammt. Jesus hat demnach sehr deutlich und drastisch in eine Gesellschaft hineingesprochen, die eine Sklavenhaltergesellschaft war, die im Text freundlich als Knechte bezeichneten, diese waren in der Tat Sklaven. Und der Herr selbst ist ein Synonym, wofür, für wen? Für Gott natürlich, oder soll man sagen eher eine Karikatur von Gott. Wie immer man auch diese Details sehen möchte, dieses Gleichnis ist gemessen an Jesu Grundsätzen eher ein Antigleichnis, welches aber erstaunlich gut in eine kapitalistische Welt passt. Es handelt vom Vermögen, das ein Besitzer seinen Sklaven vor Reiseantritt anvertraut. Insgesamt 3 Sklaven teilt er ein Vermögen zu. Dem ersten das größte, es hat den fünffachen Wert dessen, das er dem dritten überlässt. Der zweite Sklave erhält immerhin noch die Hälfte dessen, was er dem ersten anvertraut. Jeder Sklave erhält so viel, wie es aus der Sicht des Besitzers seinen Fähigkeiten im Umgang mit Geld entspricht. Bei seiner Rückkehr lobt er die beiden ersten Sklaven, denn sie haben das Vermögen um 100% gesteigert. Der dritte Sklave aber hat das ihm Anvertraute lediglich verwahrt und nicht vermehrt. Über ihn bricht der Besitzer den Stab. Wenn er das Wenige nicht mindestens auf eine Bank gebracht und damit Zinsen erzielt hätte. Und heutzutage? Ja, heutzutage lohnt es sich nicht, Geld auf die Bank zu legen. Es gibt keine Zinsen. Damals gab sie wohl. Was macht der Herr? Er wirft ihn raus und überlässt ihn der Armut. Was ist von einem solchen Gleichnis im Neuen Testament zu halten? Wie kann Jesus eine solche Parabel erzählen? Der Sprachgebrauch ist für Jesus sehr ungewöhnlich. Das Gleichnis ist, wie schon gesagt, in den ökonomischen Kategorien einer Sklavenhaltergesellschaft und eines Renditewahns verankert. Nur mit Wucher, nur mit Halsabschneiderei lassen sich Renditen von 100% erwirtschaften. Es handelt sich um unfair und unredlich verschafften Profit. Wir erinnern uns vielleicht noch an Herrn Ackermann, wie er Chef der Deutschen Bank war und postuliert hatte, die Rendite der Deutschen Bank müsse mindestens bei 20, wenn nicht bei 30 oder mehr Prozent liegen. Das hat er nie geschafft. Das war ein Renditewahn, den dieser Mann vertreten hatte. Warum sollte Jesus, der überwiegend Metaphern aus der bäuerlichen Gesellschaft verwendete, so reden? Warum sollte er in einer so rabiaten Weise über die Endzeit und das Weltgericht reden? Wie kann er so seinem Liebesgebot Genüge tun? Ist es nicht vielmehr so, dass sich Jesus gerade um die sorgte, die mit ihren Fähigkeiten eben kein Vermögen zustande brachten? Dass er sich hauptsächlich um die kümmerte, die nicht nur arm waren, sondern mit ihren bescheidenen Fähigkeiten auch arm blieben? Und Jesus selbst? Was hat er aus seinen Fähigkeiten gemacht? Meine Lieben, es bestand schon immer die Gefahr, dass die Auslegungstradition in allen Kirchen ins Persönliche, bei diesem Gleichnis ja ins Gegenteil abrutschte. Zentner, Pfunde oder Talent waren dann plötzlich nur noch bildlich für den Einzelnen zu verstehen. Seinen Fähigkeiten, andere zu überzeugen oder was immer man wollte. Aber ich meine, das Gleichnis ist handfest. Jesu Anliegen, seine Verkündigung, verträgt eben keine Entschärfung dieser sozialkritischen Sicht. Ein Sklavenhalter, der seine Sklaven dafür lobt, rabiates Profitstreben an den Tag zu legen, ist denkbar ungeeignet als Vorbild. Vorbildhaft wäre doch ein Besitzer, der den dritten Sklaven aus seiner Sklaverei befreit, der diesen aus seiner Angst herausholt, in den Arm nimmt, wie ein liebender Vater, wie wir das im Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen. Man müsste doch erwarten, dass er ihm heraushilft, aus seiner inneren Dunkelheit ins Helle, damit er dann ebenso erfolgreich Profit machen kann. Eben gerade nicht. Der Besitzer im Gleichnis kennt nur den Profit oder die Vernichtung des Versagers, während sich Jesus doch gerade den verlorenen, armen und erfolglosen zugewendet hat. An dieser Stelle im Gleichnis wird deutlich, der Herr im Gleichnis ist eine Karikatur dessen, den Jesus Gott, seinen Vater, Abba nennt, von dem er an anderer Stelle sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben das sicherlich heute Morgen in der Lektion auch besprochen. Wahrhaftig redet nur der dritte Sklave, der die Raffgier und die Ungerechtigkeit des Sklavenhalters aufdeckt. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Dieses Gleichnis ist aktuell wie eh und je. Jesus hält uns damit einen Spiegel vor. So pflegt ihr Menschen Herr zu sein. So sieht es aus in eurer Gesellschaft. Knallharter Wettbewerb, Castinggesellschaft, mitleidloses Übervorteilen, gnadenloses Vorführen. So sieht es aus, ohne Jesus und ohne barmherzigen Gott. Wobei überhaupt nicht entscheidend ist, sich zu Jesus und Gott und eventuell zu meiner Kirche zu bekennen. Entscheidend ist immer noch für jeden Einzelnen von uns das Tun. Dieses Gleichnis ist ein Antigleichnis. Derjenige, der da bei dem ganzen Treiben nicht mitmacht und der seine geringen Chancen nicht nutzt, um unredlich Vermögen zu erwerben und zu vermehren, dieser wird ins Elend gestürzt. Dabei ist er es, der durch Unterlassen, der durch Nichtbeteiligen am ungerechten Wirtschaften als einziger Gutes getan hat. Das Gleichnis will uns, wie ich meine, provozieren und es will uns zur Stellungnahme zwingen. Wenn wir uns an Jesu Worte erinnern, gut und barmherzig wie der Vater im Himmel zu sein, dann passt das alles nicht zusammen. Hier müssen wir einfach Stellung beziehen, genauso wie die Menschen, denen das zum ersten Mal erzählt wurde im frühen Christentum. Sagen nicht auch die Reichen und Wohlhabenden, manchmal vielleicht auch wir, hier in unserer Gesellschaft: Was machst du, du Hartz-IV-Empfänger? Was machst du mit deinen Fähigkeiten? Du sitzt doch nur rum und gaffst den ganzen Tag TV-Serien. Schau doch mal, was ich in dieser Zeit alles geschafft habe. Wenn ich ehrlich bin, du verdienst Hartz IV und meine Unterstützung überhaupt nicht. Wir wollen dir die Leistung weiter kürzen, bis es weh tut und du endlich selbst arbeiten gehst, egal was. Meine Lieben, das alles erinnert uns auch, und damit komme ich zu dem zweiten Gleichnis, an die Geschichte in Matthäus 20, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ihr kennt das alles. Dieses Gleichnis kann man nämlich auch ganz anders sehen, als dies bisher so üblich war. Die armen Menschen müssen sich als Tagelöhner verdingen. Für 1 bis 2 Euro pro Tag in der dritten Welt oder für 2 bis 6 Euro pro Stunde hier bei uns. Habt ihr schon mal Tagelöhner gesehen? Ich sehe die seit knapp 30 Jahren in Südafrika, wo ich jedes Jahr für 2 Monate hinfahre. Die sitzen früh morgens oder stehen an einer bestimmten Straßenecke, möglichst im Schatten, weil die Sonne schon brennt, und warten darauf, dass sie jemand anheuert, vielleicht für Bauarbeiten, vielleicht für Gartenarbeiten oder auch privat, wenn jemand zu Hause was zu tun hat, was er nicht gern selbst machen möchte. Und die wenigsten werden wirklich angeheuert. Wenn man mittags vorbeifährt, sitzen oder stehen sie immer noch da. Ein jämmerlicher Anblick. Tagelöhner. Der Weinbergbesitzer im Gleichnis oder der Manager, könnten wir sagen, vergibt die Arbeit morgens, mittags und dann noch spät nachmittags. Und alle erhalten den gleichen Lohn. Warum? Ja, weil er es so versprochen hatte. Aber das mit dem gleichen Lohn, das stimmt ja gar nicht. Die später am Tag Angeheuerten bekommen genauso viel oder so wenig, wie man will, wie die von früh morgens an Beschäftigten. Das wirkt zwar sehr barmherzig, denn er hat den von morgens an Arbeitenden ja nichts anderes versprochen, und doch empfinden wir, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist nicht gerecht. Was lehrt uns dieses Gleichnis, in dem es ebenfalls um Geld, um Lohn geht? Es lehrt uns sicherlich eines: man soll nicht vergleichen. Das macht unglücklich und erzeugt zudem ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Der Weinbergbesitzer ist nicht gerecht, oder doch? Er ist gerecht. Er ist vertragstreu. Aber er hat einen gesetzlichen Blick von Gerechtigkeit. Er praktiziert, ich will das mal so nennen, gütige Willkür von Anfang an. Denn die Tagelöhner haben keine Position, die es ihnen erlaubt, hier etwas mitzubestimmen. Der Arbeitgeber hat den Lohn gar nicht verhandelt. Er hat ihn diktiert. Fair ist er allerdings nicht. Denn sonst würde er Rücksicht nehmen auf den viel größeren Einsatz derer, die in der Hitze des ganzen Tages über geschuftet haben. Er würde nicht die länger Arbeitenden beleidigen, indem er ihre lange und harte Arbeit mit einer viel kürzeren Arbeitszeit auf eine Stufe stellt. Die Tageslöhner produzieren, um ihre Entwürdigung, ihre Enteignung etwas entgegenzusetzen. Ich tu dir kein Unrecht, sagt der Besitzer zu dem Beschwerdeführer und spielt den Großzügigen. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir, wo er doch nur knallharte Ausbeutung praktiziert. Der Besitzer unterstellt dem Beschwerdeführer bösartiges Denken, um sich selbst auf Kosten des Kritikers freizusprechen. Wenn wir dieses Gleichnis wirklich ernst nehmen, dann ist die Großzügigkeit nur vorgeschoben. Die Wahrheit ist doch, dass er mit den anderen Besitzenden des Landes einen Reichtum hortet, den er mit Minilöhnen für die Habenichtse, für diese Tagelöhne erwirtschaftet. Er hält sie dadurch in völliger Abhängigkeit. Wir kennen diese Klage bereits aus dem Alten Testament. Wie oft haben insbesondere die kleinen Propheten des Alten Testamentes gegen diese Praxis Stellung bezogen? Der Besitzer verkörpert nicht Gerechtigkeit, sondern er manifestiert die Ungerechtigkeit, indem er seinen Rechtsanspruch auf Eigentum und Arbeitsverteilung einfach durchsetzt. Er verletzt bewusst das Gerechtigkeitsgefühl der abhängig Beschäftigten. Verletzt er, wenn wir das lesen, auch noch unser Gerechtigkeitsgefühl? Meins oder deins? Ich komme zurück zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zu diesen beiden Gleichnissen. Das Verhältnis des Neuen Testamentes und, so füge ich hinzu, des calvinistischen Christentums zum Geld, zum Kapitalismus und zu der damit verbundenen Gerechtigkeit ist, wie man so schön zu sagen pflegt, dialektisch. Es entspricht unserem zwiespältigen Verhältnis zum kapitalistischen System. Dies spiegelt sich auch in unserer heutigen Gesellschaft und eben auch in den christlichen Kirchen und polarisiert. Wie soll ich das denn als Christ verstehen, wenn die, die haben, noch dazu bekommen, so steht's da wortwörtlich, und die, die nichts haben, alles verlieren werden, das Wenige, das sie noch haben, wie der Sklavenhalter im ersten Gleichnis sagt. Welchen Sinn hätte das? Das macht doch nur Sinn in einem kapitalistischen System, in welchem Wachstum und Vermehrung, Kapitalrendite und Gewinne zentrale Werte sind. Und das alles aufgehängt an einem Eigentumsbegriff, der doch nun dem Schein nach auch soziale Verpflichtung ist. Das steht in unserem Grundgesetz. Die Feststellung mag zynisch sein, aber sie ist nicht christlich. Sie mag kirchlich sogar geduldet sein. Wir sind davon zum Glück nicht betroffen. Ich sage mal, solange die Kirchensteuer über den Staat fließt. Diese Art des Wirtschaftens ist jedoch keinesfalls jesuanisch. Nochmal zu dem, was die Kirchen so machen. Ich bin ab und zu mal zu Seminaren in der Evangelischen Akademie in Arnoldshain, in Taunus, um mal ein paar Hochschulleute zu hören zu aktuell biblischen Themen. Wenn man dann abends noch zusammensitzt und es sind meistens Pfarrer und Pfarrerinnen aus dem evangelischen Bereich oder auch aus der kirchlichen Administration, und ich sage dann, ich bin Freikirchler. Ah ja, woher denn? Ja, Adventisten, okay. Haben wir schon mal gehört. Manche aus Frankfurt, die wissen auch, wo unsere Gemeinde ist. Und dann kommt hin und wieder die Rede darauf, wie man sich finanziert. Wie machen Sie denn das? Ja, das sage ich, Zehntenprinzip. Wie, was? Ich sage, Sie kennen doch die Bibel. Zehntenprinzip. Ja, funktioniert das? Ich sage, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert deswegen, weil wir unsere Kirche lieben. Deswegen machen wir das gern. Das verstehen viele aus der Administration einer Landeskirche, die ihr Geld über die Kirchensteuer bezieht, so gut wie nicht. Soziale Verpflichtung, wie es im Grundgesetz steht. Diese Art des Wirtschaftens, wie sie uns hier beschrieben ist, ist keinesfalls jesuanisch. Jesus rüttelt uns mit diesen Gleichnissen eher auf. Er appelliert damit an unser Feingefühl, auch an unsere Moral, die harte gesellschaftliche Wirklichkeit, da wo es notwendig ist, auch in Frage zu stellen. Durch solche Gleichnisse konfrontiert uns Jesus mit aktuellen Missständen und Ungerechtigkeiten. In seinen bekannten Seligpreisungen in Matthäus 5 nennt er die Armen selig. Warum? Denn auf sie kommt Gott zu. Selig, die hungern und dürsten, sie werden satt werden. Selig auch die Sanftmütigen, sie sollen Gutes ernten. Wer nichts hat, dem wird noch genommen werden. Und wer andere übervorteilt, der bekommt noch dazu. Meine Lieben, dazu müssen wir Nein und nochmals Nein sagen. Vielmehr gilt doch für uns als ernsthafte Nachfolger Jesu, dass wir Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben. Auch gegen die oder den, der vielleicht so ganz anders ist. Ich will dazu auch ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir hatten im Frühjahr dieses Jahres eine Tagung des Adventistischen Wissenschaftlichen Arbeitskreises bei uns in Frankfurt. Das Thema war gefasst in eine Frage: Sind unsere Gemeinden geschützte Orte auch für homosexuelle Brüder und Schwestern? Die gibt es ja. Orte, in denen sich diese Geschwister wirklich vertrauensvoll bewegen können, wo sie vorurteilsfrei angenommen sind. Es war eine interessante Tagung. Es gab natürlich viel für und wider, aber es gab auch viel für. Erinnern wir uns doch, wir sind nicht Richter über unsere Nächsten, über unsere Schwester oder über unseren Bruder. Es ist vielmehr Zeit, dem Vorbild Jesu von Nazareth zu folgen, der da gesagt hat: Das Reich Gottes ist da. Wo ist es? Nicht irgendwo. Es ist mitten unter uns, mitten unter euch, hat er gesagt. Und wir nehmen das in Anspruch und sagen: Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Dieses Reich Gottes ist eben nicht gekennzeichnet von Ausgrenzung und Vorurteilen, nicht von Profitgier, sondern von Liebe und Zuwendung und von Barmherzigkeit. Der Weg unseres Meisters auf dieser Erde war erfüllt von vorurteilsloser Bereitschaft, zuzuhören und anzunehmen. Wovon, und damit komme ich zum Ende meiner Predigt, wovon ist unser Weg erfüllt? Wovon ist unser Weg als Nachfolger Jesu geprägt? Der Herr, helfe uns und segne uns, barmherzig zu sein. Amen. Amen. Danke dir. Herr Jesus, du bist unser großes Vorbild. Wir müssen aber bekennen, dass es in unserer Nachfolge, in die du uns unmissverständlich gerufen hast, immer wieder große Lücken gibt. Indem wir bei den realen Anforderungen und den täglichen Begegnungen in unserem Leben mehr den Verhaltensweisen unserer Gesellschaft folgen, als vielmehr deine Grundsätze zum Maßstab unseres Handelns zu machen. So bleibt uns nur, Herr, unser Versagen zu bekennen und uns deiner Barmherzigkeit anzuvertrauen. Wir bitten erneut, schenke uns die Kraft, unser Handeln so zu gestalten, dass die Grundsätze des Reiches Gottes mitten unter uns, dass Toleranz und Güte, dass Nächstenliebe und Barmherzigkeit in unserem Tun sichtbar und fruchtbar werden. Herr, dein Reich komme zu uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.